Tagesspiegel.
Guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen High Noon des Tagesspiegels. Ich bin Anja Wieler-Schöck und Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels. Und ich begrüße Sie heute zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres High Noon. Morgen vor 80 Jahren ist der Tagesspiegel zum ersten Mal erschienen als erste freie Zeitung in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Und daher ist die morgige Samstagsausgabe nicht nur mit ganz besonders viel Liebe gemacht worden. Wir möchten Ihnen heute auch einen ganz besonderen High Noon präsentieren, sondern wir wollen Ihnen die Gelegenheit geben, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der Chefredaktion, Ihre Fragen zu stellen. Und ich freue mich sehr, dazu hier im Studio den Chefredakteur des Tagesspiegels, Christian Tretbar, begrüßen zu dürfen und drei seiner Stellvertreter, Anke Mürre, Sidney Gennys und Stefan Haselberger. Die vierte im Bunde, Laura Himmelreich, ist leider erkrankt und kann so nicht mit dabei sein. Gute Besserung dir, liebe Laura, an dieser Stelle. Und da wir so viele Personen hier vor Ort sind, sind wir heute nicht wie üblich im Podcaststudio des Tagesspiegels, sondern hier im Veranstaltungssaal am Askanischen Platz. Heute sind Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz besonders herzlich eingeladen, Ihre Fragen zu stellen. Ihre Fragen stehen heute im Mittelpunkt. Bitte schreiben Sie sie gerne wieder in den Chat. Ich greife sie dann in unserer Diskussion auf. Manche von Ihnen haben ja bereits geschrieben. Sehr schön. Und ich beginne mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Zu meiner Linken also Christian Tretbar, der Chefredakteur des Tagesspiegels und wie Sidney Gennys und Anke Mürre bereits seit dem Volontariat beim Tagesspiegel. Also ein richtiges Eigengewächs. Christian, du hast mir neulich erzählt, dass es eigentlich eine Verkettung ganz besonderer Umstände war, die dich als junger Mann zum Tagesspiegel gebracht hat. Erzähl doch mal.
Das stimmt, wie das manchmal so ist. Genau, also ich bin zum Tagesspiegel gekommen über Paris. Ein ganz normaler Weg. Paris, Berlin ist ja eine Linie. Ich habe dort studiert, habe ein Auslandssemester gemacht und habe dann gemerkt, okay, große Unterstützung meiner Eltern, aber ein bisschen was muss ich mir selbst zuverdienen. Und da ich damals schon als freier Journalist gearbeitet habe, habe ich Texte angeboten und hatte das Glück, dass ja die ersten Sachen irgendwie einigermaßen gerade ausgeschrieben waren. Und später erzählte mir dann der damalige Ressortleiter vom Sport, weil das Texte für den Sport waren, dass sie irgendwie eine halbe Stunde, bevor ich angerufen habe, in der Redaktionsrunde gesprochen haben, gesagt, sie bräuchten eigentlich dringend jemanden in Paris, der so Fußballberichterstattung macht, Tour de France macht, French Open und naja. Mein Studium rückte dann weit nach hinten und ich bin über den Weg beim Tagesspiegel geblieben.
Anke, wie so viele erfolgreiche Journalisten, wie auch Christian, hat dein Weg auch beim Sportressort begonnen. Ist das Sportressort eine Kaderschmiede im Journalismus?
Absolut, absolut. Man lernt vor allem dort mit Schlusspfiff zu senden. Ne? Also man hat die Deadline immer und das ist was, was ich bis heute irgendwie drin habe. Ich weiß, keine Deadline, egal ob sie morgens um 5 ist oder um 18 Uhr, wenn wir ungefähr mit unserer Frühausgabe in den Druck gehen oder eine schnelle Eilmeldung oder so, wenn man das einmal drin hat, dass man einfach fertig werden muss, dann das wird man nicht mehr los. Und im Sport kann man halt auch irgendwie, im Sport findet alles statt. Ne? Da gibt es so viele Geschichten, so viele Menschen, sehr Niederlage, Sieg, Teamzusammengehörigkeit. Es gibt einfach sehr viele Geschichten zu erzählen. Da spielt sich das ganze Leben irgendwie im Kleinen ab. Deswegen würde ich immer jedem empfehlen, im Sport anzufangen. Für mich war das, ich habe mein erstes Praktikum dort gemacht und bin einfach sitzen geblieben.
Im positiven Sinne.
Ja, genau.
Ja, Sidney, wenn man deine Station beim Tagesspiegel liest, wird der Wandel erkennbar, den wir in den vergangenen Jahren durchlaufen haben. Du warst mal Blattmacher, du hast die Seite 3 gemacht, also die lange Geschichte, und du hast das Story-Ressort aufgebaut. Alles das gibt es heute so in dieser Form nicht mehr bei uns. Dass es die Seite 3 und das Story-Ressort nicht mehr gibt, ändert aber nichts daran, dass du ein fantastischer Geschichtenerzähler bist. Was macht denn eine gute Geschichte aus deiner Sicht?
Was macht eine gute Geschichte aus? Das ist eine Frage, die ich auch unseren Redakteuren immer wieder stelle zur Selbstvergewisserung. Da muss man sich nämlich vorher drüber Gedanken machen. Am einfachsten ist zu erzählen, was eine gute Geschichte nicht ausmacht. Und das ist das Format. Ob es die Seite 3 ist oder Story, wie wir es dann später hatten. Wir haben jetzt Videos, wir haben Podcasts, geht aber immer genau darum, mit Leidenschaft und Spannung eine Geschichte zu erzählen. Und dafür muss man vor allen Dingen vorher wissen, worauf man hinaus will, damit die Leser genau diesen Weg der Geschichte auch nachfühlen können. Und darum geht es im Kern.
Mhm. Stefan, du bist seit 2004 als Politikjournalist beim Tagesspiegel mit einer kleinen Pause bei der Bild-Zeitung. Und in den letzten 20 Jahren ist der Fokus natürlich immer stärker auch ins digitale Geschäft gewandert. Und da zählen die Klicks. Wo verläuft denn für dich die Grenze zwischen einer guten Geschichte, wie Sydney es gerade geschildert hat, und Effekthascherei oder sagen wir neudeutsch Clickbaiting?
Ja, also ich habe mit dem Begriff Clickbaiting insofern ein Problem, als es nahelegt, dass es Geschichten gäbe, die Leute nicht zu interessieren haben hätten. Da bin ich immer skeptisch. Clickbaiting beginnt für mich dort, wo die Redaktion Versprechen abgibt, das sie nicht hält, und zwar vorsätzlich. Also, würde man etwa schreiben, was tat Angela Merkel bei der Stasi, was völlig aus der Luft gegriffen wäre, hätte keine Antwort, dann wäre das absolut unzulässig. Das ist ein klarer Fall von Clickbaiting. Effekthascherei ist wieder was anderes. Ich würde sagen, dass eine Dramatisierung, die der inneren Wahrheit nicht entspricht, wesentlich Effekthascherei ist, deshalb auf Kosten der Glaubwürdigkeit geht, sollten wir lassen.
Gut, dann wenden wir uns jetzt mal den vielen Fragen, die inzwischen schon eingetroffen sind, zu. Und ganz oben steht, wenig überraschend, die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf unsere Arbeit, kurz KI. Christian, das ist ein Thema, das dir besonders am Herzen liegt, dem du dich sehr intensiv widmest. Ich greife mal die Frage von Wiebeke Fink auf. Wie viel publizierter Inhalt des Tagesspiegels wird zurzeit ausschließlich mit KI generiert und wie kontrolliert?
Also im Moment würde ich sagen, fast gar keiner. Also wir haben keine in irgendeiner Art und Weise KI-generierter Content regelmäßig auf der Seite. Wir machen vielleicht mal hier und da Experimente. Das würden wir aber immer auch kennzeichnen. Das würden Sie als Leserinnen und Leser auch sofort sehen, weil es irgendwie drunter stünde oder weil es auch aufgegriffen wird. Ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten im letzten Jahr eine Geschichte aus unserem Innovation Lab. Da ging es, glaube ich, um die Landtagswahl in Brandenburg, wo wir aus jeder Gemeinde einen Text hatten. Und diese Texte waren aber KI-generiert auf Basis von ganz bestimmten Prompts, die wir mitgegeben haben, also Formulierungen, die wir quasi der KI mitgegeben haben, Aufträge, Daten, die wir selber erhoben haben. Und daraus wurden Texte generiert, die wir aber als Journalisten alle auch nochmal gegengelesen haben. Das war so ein Experiment, was wir mal gemacht haben. Ansonsten ist das alles, was wir tun, Handwerk, Handarbeit. Und man muss aber ganz klar sagen, für uns ist KI aber trotzdem wichtig und auch nicht unbedingt eine Bedrohung, sondern etwas, wo ich glaube, diese Technologie sollte man eher umarmen als abstoßen, denn sie wird uns ermöglichen, Dinge vielleicht in Zukunft weniger zu machen, die rein repetitiv sind, die mit dem Kern unserer Arbeit, nämlich gute Geschichten zu finden und sie aufzuschreiben oder zu präsentieren auf verschiedenen Wegen, einfach nur ablenken. Und deshalb, glaube ich, wird uns KI da eher helfen, als dass es schadet. Der Gesamtbranche ist es natürlich so, dass KI das Verhalten, wie wir uns künftig im Netz bewegen, alleine der Begriff des Googlens wird wahrscheinlich schon in ein paar Jahren ein musealer Begriff sein, den es so gar nicht mehr gibt, weil das sich total verändert, wie wir uns im Netz bewegen, wie Sie auch Inhalte konsumieren werden. Und das fordert uns natürlich heraus, unsere Inhalte entsprechend auch zu präsentieren. Aber ich sehe darin keine Bedrohung, sondern eher eine Chance.
Sydney, die nächste Frage geht wahrscheinlich an dich, weil du, glaube ich, an diesem Tag der diensthabende Chef warst. Schließt auch so ein bisschen an das an, was Stefan gerade gesagt hat. Die Grenze zwischen einer knackigen Zeile und einer Zeile, die Kontroversen verursacht. Hier fragt Ulrich Winkler, wie blicken Sie im Abstand von 14 Tagen auf die Schlagzeile, den Aufmacher Tod eines Brandstifters zu Charlie Kirk? Du warst, glaube ich, an diesem Tag der Chef.
Ich war an dem Tag Chef. Ich habe die Zeile auch gemacht. 14 Tage später kann ich, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass ich kritisch auf diese Zeile gucke. ich möchte aber gern kurz ausholen, wie es dazu kommt und wie es auch immer wieder dazu kommen kann. Wir können das nicht ausschließen. Wir können nur sozusagen daraus lernen, und das versuche ich auch. Man muss auch sagen, es ist natürlich auch nicht die erste Zeile, die mir verrutscht ist oder irgendjemandem von uns hier in der Runde. Das kommt immer wieder vor. Es ist nicht ganz trivial mit diesen Zeilen, weil man natürlich zum Kern der Geschichte vordringen will. Wir hätten also nicht über Charlie Kirk, wäre jetzt einfach irgendjemand erschossen worden in den USA von den 20.000 Leuten, die da im Jahr erschossen werden, hätten wir das nicht auf die Titelseite gebracht. Das heißt, wir mussten schon die Person in den Vordergrund stellen. Das war sozusagen Ziel der Zeile. Und die ist natürlich unheimlich daneben gegangen, weil der Eindruck entstehen konnte, dass ich ihm so eine Art Mitschuld an seinem eigenen Tod geben wollte damit. Sozusagen er, der Brandstifter, jetzt ist er weg. Das war genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Das sieht man auch an dem Leitartikel, der am gleichen Tag erschienen ist, von Malte Lehming, mit dem ich sehr intensiv darüber gesprochen habe, dass eines auf gar keinen Fall passieren darf, nämlich der Eindruck entstehen, dass wir ihm eine Mitschuld geben. Mhm. Insofern kann ich nur sagen, ist verrutscht, war kein böser Wille. Im Abstand von 14 Tagen hätte ich es so nicht mehr gemacht, ganz klar.
Sidney, ich will noch kurz bei dir bleiben, weil wir haben im Vorfeld auch über das beliebte und leidige Thema unserer Leserinnen und Leser gesprochen, nämlich die Fehler im Tagesspiegel. Und du hast vor 5 Jahren zum 75-jährigen Jubiläum einen sehr lesenswerten und sehr lustigen Artikel geschrieben. Ich habe sehr laut gelacht, als ich ihn gelesen habe. Das Schlimmste aus 75 Jahren Tagesspiegel. Und wir werden den Beitrag für Sie auch natürlich nochmal verlinken. Du berichtest darin über einen Fehler, der dir unterlaufen ist damals in deinen jungen Jahren beim Tagesspiegel. Und ehrlich gesagt ist mir aus heutiger Sicht bei diesem Fehler das Blut in den Adern gefroren. Erzähl doch mal ein bisschen mehr dazu.
Ich sehe schon, wie ich hier wegkomme. Bei Penne, der stellvertretende Chefredakteur, zuständig für die Fehler.
Fehlerbeauftragter.
Ich komme gleich dazu, warum mir das gar nicht unrecht ist, weil das nämlich auch den Kern unserer Arbeit berührt. Die Geschichte geht so, dass wir hatten den Anschlag auf den Breitscheidplatz im Jahr zuvor und wir haben dann eine Geschichte beauftragt, kann das Leben an den Breitscheidplatz zurückkehren nach einer solchen Katastrophe? Und die Bildsituation war ganz furchtbar. Also wir hatten eine tolle Reportage, aber wir hatten kein Bildmaterial. Ich habe mich dann also entschlossen, ein paar Überstunden zu machen, mit dem Abstand von ein paar Jahren, ebenfalls keine gute Idee. Und habe dann in die Bilddatenbank eingegeben, Breitscheidplatz, Weihnachtsmarkt. Und ich habe zielsicher ein Foto ausgewählt, das, wenn man es sich hätte von KI erstellen müssen, das am weitesten weg war vom Breitscheidplatz, es war der Magdeburger Weihnachtsmarkt. egal, es war spät, ich habe das Bild dann da eingetauscht, es sah super aus, total schön beleuchtet, tolle Stimmung in dem Bild, nur eben leider nicht der Breitscheidplatz. Mein damaliger Chefredakteur Lorenz Marold war der Erste, der mich darauf hinwies, allerdings erst am nächsten Morgen, als es dann bereits gedruckt war, in einer E-Mail, in der stand drin, ich verstehe den Witz nicht. Und es war kein Witz. Und da gefror mir schon das erste Mal das Blut in den Adern, weil das dann bei mir einsickerte. Und die Folge war, dass sich natürlich unheimlich viele Leserinnen und Leser zu Recht beschwert haben, wie könnt ihr das Leitmedium der Hauptstadt sein, wenn ihr nicht mal Magdeburg von Berlin unterscheiden könnt? Kann sich also vorstellen, dass ich da sehr klein und ohne Hut in die Redaktion gekommen bin. Ich habe mich aber auch sofort und sehr transparent entschuldigt. Damals hieß es noch Twitter. Ich konnte es jetzt nicht mehr zurückdrehen, aber der Erkenntnisgewinn, und daraus entstand dann auch der spätere Artikel, war eben, dass wir uns nicht einbilden brauchen, dass hier keine Menschen arbeiten, denen solche Fehler passieren, sondern dass der Wert eigentlich darin liegt, darin dann transparent umzugehen. Und ich habe Zuschriften gekriegt, unter anderem, ich meine, es war die Korrespondentin der New York Times, die mir ihr Beileid ausgesprochen hat, weil sie wusste, wie sich das anfühlt, wenn einem so ein Fehler passiert. Und ein paar Monate zuvor hatte die New York Times Herrn Steinmeier auf der eigenen Titelseite nicht erkannt und das falsch bebildert. Solche Dinge passieren. Und dann kamen auch hier aus dem Tagesspiegel einige auf mich zu und sagten, Mann, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man so einen Fehler, wenn man so einen Bock schießt, und haben mir da Unterstützung auch aus anderen Medien. Und ich habe sehr viele Leserbriefe damals beantwortet. Aber die Rückmeldung war immer, und das hat mich ermutigt, genau solche Fehler eben immer und transparent und schnell zu korrigieren, weil das Vertrauen wieder herstellen kann. Wir werden immer welche machen, aber gerade unsere Leserinnen und Leser haben das sehr geschätzt, dass es eben schnell aufgeklärt wurde und hatten dann auch ein gewisses Verständnis.
Und ich kann dazu sagen, an erster Stelle steht hier bei den Fragen gerade ein Kompliment. Barbara Bünke schreibt, ich möchte dem Tagesspiegel ein großes Kompliment machen. Ich finde die Berichterstattung sehr gut. Die Online-Ausgabe ist super. Das nehmen wir doch gerne mit. Anke, eine Frage an dich hier, fragt Cornelia Staus. Wie steht denn der Tagesspiegel zu dem Konzept konstruktiver Journalismus?
Ja, das ist ein großes und ich finde schwieriges Thema, weil im Kern ist es natürlich nicht unsere Aufgabe, die Probleme zu lösen, ja, sondern wir sind dazu da, sie aufzudecken, genau dahin zu gehen, wo es weh tut, eben die Dinge zu veröffentlichen, von denen Menschen vielleicht nicht wollen, dass sie veröffentlicht werden. Es ist aber so, dass Studien zeigen, kürzlich erst wieder der neueste Reuters-Report, dass die Leute sich von Nachrichten bewusst abwenden. Ja, früher hat man gesagt, News Fatigue, also eine gewisse Müdigkeit von schlechten Nachrichten vor allem. Inzwischen spricht man von News Avoidance, also von so einer ganz aktiven Form, sich einfach nicht mehr informieren zu wollen, weil es einem besser geht, wenn man die schlechten Nachrichten der Welt eben nicht mehr täglich in seinem Feed hat. Und das ist etwas, womit wir umgehen müssen, weil wir natürlich nicht wollen, dass die Leute sich von uns abwenden, sowieso nicht. Aber wie können wir die wichtigen Nachrichten und auch die guten Nachrichten transportieren, wenn die Leute gar nicht mehr zu uns kommen? Das heißt, wir sind ständig auf der Suche, diesen Spagat zu machen. Wir merken, dass absurderweise die Leute sich immer darüber beschweren, dass sie keine negativen Nachrichten haben wollen. Aber wenn wir positive Meldungen haben, die oft gar nicht gelesen werden. Ja? Also Klimaschutz ist so ein Beispiel, wo ganz viele Leute haben dieses Gefühl, wir machen nicht genug dazu, wir müssen mehr darüber berichten. Und wir haben eine Zeit lang sehr intensiv versucht, die Positivbeispiele, wo wird was besser, wo wird an Projekten gearbeitet, ne, die Welt besser machen, die dieses große globale Problem möglicherweise lösen können. Das ist, wir können ja jetzt online sekundengenau messen, was die Leute lesen und was nicht. Und das Interesse war relativ überschaubar. Das heißt dann nicht, dass wir das nicht mehr machen, aber es gibt diese Diskrepanz zwischen dem, was die Leute sagen, was sie wollen und was sie dann tatsächlich konsumieren. Und konstruktiver Journalismus, kann man ja auf Deutsch sagen, ist etwas, womit wir experimentieren. Also wir machen es zum Beispiel im Checkpoint, haben wir schon ganz lange in unserem Newsletter die Rubrik Checkpoint wirkt, also wo wir ganz konkret die Stadt besser machen, weil uns Leute ihre Probleme schicken. Hier, keine Ahnung, da wird seit einer Woche der Müll nicht abgeholt. Dann fragen wir nach oder wir veröffentlichen das und oft ist am nächsten Tag das Problem gelöst. Das ist natürlich super, sehr konkret, sehr nah. Das funktioniert, aber auf großer Ebene sind wir jetzt nicht diejenigen, die der Regierung vorschreiben, wie sie ihren Job zu machen haben. Das funktioniert nicht. Also das ist immer so ein Austarieren zwischen diesen positiven Beispielen und gleichermaßen unsere kritische Distanz und auch dieses kritische Nachfragen, immer hinschauen, Dinge aufdecken, das dürfen wir nicht aufgeben.
Und du hast ja auch für den Berlin-Teil neulich eine neue Reihe lanciert, Lösungsansätze für Berlin, wo du mit verschiedenen Prominenten gesprochen hast, was für Visionen sie für Berlin haben. Willst du darüber kurz erzählen?
Kann ich gerne nochmal erzählen. Das haben wir Anfang des Jahres gemacht. 50 Visionen für Berlin, wo wir ganz konkret mit Leuten aus der Stadtgesellschaft, Wissenschaftlern, Politikern, alles Mögliche, haben wir ganz konkret gefragt, was ist Ihre Idee für Berlin? Wie können wir diese Stadt verbessern? Und haben das über mehrere Wochen gespielt mit einer tollen Veranstaltung zum Abschluss im Deutschen Theater. Ja, man hat gemerkt, da sind Leute zusammengekommen, die haben diskutiert, die haben sich darüber gefreut, dass endlich mal so ein bisschen wir aus dieser Meckerschleife auch rauskommen. Wir sind sehr gut darin, in Berlin explizit, ja, es ist ein Problem des Journalismus, aber es ist auch ein Berliner Problem. Das heißt, wenn Journalismus auf Berlin trifft, dann ist es irgendwie nochmal potenziert, dass man irgendwie aus dieser Negativschleife nicht rauskommt. Und das haben wir damit versucht und das hat aus meiner Sicht sehr gut funktioniert, weil man immer diesen positiven Ansatz hatte, eine konkrete Idee und am Ende sind eben alle zusammengekommen und haben diskutiert. Und glaube ich, alle was mitgenommen aus diesem Abend.
Christian, hier gibt es viele grundsätzliche Fragen zum Tagesspiegel. Für dich als Chefredakteur, was zeichnet den Tagesspiegel denn aus? Wie unterscheidet sich der Tagesspiegel von anderen Medien?
Also ich glaube, uns unterscheidet schon auch hier natürlich diese Verwurzelung in der wichtigsten und größten Metropole Deutschlands. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Da will ich niemanden in Hamburg, Frankfurt oder München zu nahe treten. Aber es ist schon so, dass das, was hier in dieser Stadt passiert, meistens Auswirkungen auf andere größere Städte hat. Viele Entwicklungen, die auch andere deutsche Städte kennen, hier in einer ganz anderen Dynamik passieren, ob das um Mieten geht, ob das um Verkehr geht, ob das auch um das Thema Bildung geht. Berlin ist auch ein bisschen Bildungslabor. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass wir viele Phänomene, die es gerade in Deutschland gibt, aus dieser Stadt heraus erzählen können. Wir haben die Weltpolitik hier jeden Tag vor der Haustür. Und das unterscheidet uns, glaube ich, schon mal. Und uns unterscheidet, glaube ich, auch kommend aus einem klassischen Regionalmarkt, als klassische Regionalzeitung, sind wir gerade dabei, werden mittlerweile viel mehr im Überregionalen noch gelesen, in anderen großen deutschen Städten. Aber durch diese Verwurzelung gibt es auch eine andere Form der Nahbarkeit und der Nähe, die man zu uns auch haben kann, die wir aber auch zu unseren Leserinnen und Lesern haben durch verschiedene Feste und Veranstaltungen. Ich glaube, das sind Punkte, die wichtig sind und auch etwas, was uns auch, da bin ich total bei Sydney, nicht jeden Tag gelingt, aber durchaus eine gewisse Offenheit in der Debatte. Das ist mir auch wichtig, dass man wirklich guckt. Es gibt eine ganz wichtige journalistische Tugend, das ist Neugier. Einfach wirklich die Neugier zu haben, was passiert da? Ich will es verstehen, ich will es begreifen, ohne dass man sofort sich versteckt hinter einer ideologischen Schranke irgendwo oder hinter ideologischen Barriere, sondern wirklich versucht, offen ranzugehen, schon mit einem Standpunkt, aber Das, glaube ich, sind Dinge, die den Tagesspiegel ausmachen, auszeichnen und vielleicht auch ein Stück weit differenzieren von anderen.
Irmgard Koch fragt hier ganz konkret, wie beschreiben Sie die Veränderung der Zeitung über die 80 Jahre? Wo ist sie heute angekommen? Aber auch, was ist verloren gegangen?
Also wo ist sie heute angekommen? So eine Zeitung kommt ja nie an. Das ist ja ständig, ständig im Werden. Von daher ist das aber natürlich ein Riesensprung. Man muss sich ja nur mal die Produkte angucken. Ja? Also wir sind gestartet morgen vor 80 Jahren mit 4 Seiten. Das lag gar nicht daran, dass es nicht genug Stoff gegeben hätte, sondern es war einfach nicht genug Papier da, was man hätte bedrucken können. Das war der Hauptpunkt. Keine Fotos, alles schwarz-weiß, sehr wild. Ne? Heute ist es natürlich alles viel visueller, viel bildlastiger, viel thematisch auch nochmal ganz anders. Wir haben mittlerweile fast 50 Kanäle, die wir bespielen. Manche händisch, andere automatisiert. Das heißt, unsere Inhalte werden auf eine ganz andere Art und Weise verteilt und verbreitet, als das natürlich früher der Fall war. Und was ist verloren gegangen? Ich weiß gar nicht, wie viel wirklich verloren gegangen ist. Es ist vielleicht, und das meine ich nicht negativ, sondern eher positiv, das ist ein bisschen was Staubiges auch rausgegangen. Also Journalismus war früher manchmal auch so ein bisschen staubig, sehr staatstragend manchmal, aber manchmal auch sehr deutlich. Das ist schon auch gut. Und was total interessant ist, wir haben uns nochmal intensiv angeguckt, wie wurde damals Journalismus gemacht beim Tagesspiegel. Ein Punkt, der ganz intensiv gemacht wurde, war die Auseinandersetzung mit den Leserinnen und Lesern. Es gab damals in Berlin ein richtiges demokratisches Forum. Das war wirklich ein Treffpunkt in Berlin, wo man sich zusammengesetzt hat und debattiert hat. Es gab damals auch eine Menge Diskussionen, Menge Themen logischerweise. Und das ist was, was, glaube ich, heute ganz wichtig ist, das wieder stärker aufleben zu lassen, der Dialog mit den Leserinnen und Lesern. Deshalb sind ja auch Formate wie diese für uns wirklich wichtig, weil es ist nicht so, dass wir weder die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, noch irgendwie alles überblicken. Wir sind auch darauf angewiesen, wirklich zu verstehen, wie unsere Leserinnen und Leser denken und vielleicht auch manchmal fühlen und auf Themen blicken.
Das ist eine super Überleitung. Stefan, vielleicht kannst du die folgende Frage beantworten. Und zwar Ulla Wiedmer-Rockstroh fragt, Ihre Leserbriefseite hat sich meines Ermessens verkleinert und bringt fast nur noch kurze Kommentare. Warum reduzieren Sie auf kurz und bündig, anstatt der Lesermeinung mehr Raum zu gewähren?
Ist eine gute Frage, sollten wir mitnehmen, finde ich. Wollen wir die Leser stärker beteiligen, stärker hören, den Kontakt größer machen. Ob es an dieser Stelle sein muss oder ob wir es etwa über unsere Homepage machen, das müssen wir klären. Aber das Bedürfnis nach Austausch und nach gehört werden ist absolut berechtigt und dem wollen wir uns widmen.
Hier ist eine Anmerkung eher als eine Frage und zwar korrekte Anwendung der deutschen Sprache.
Warum fragst du jetzt ausgerechnet den Farben?
Genau. Hast du als jemand, der viel Zeit auch am Desk verbringt, eine Antwort auf die Frage, kriegt der Tagesspiegel das endlich mal hin, ohne Fehler zu erscheinen?
Ich hoffe es sehr. Fehlerfrei ist ausgeschlossen. Das wird nicht möglich sein. Es wird immer Fehler geben. Wir sind heiß bemüht, es zu drücken.
Vielleicht kann man da noch einmal einen Satz mehr zu sagen und das erklären, wie es dazu kommt, warum auch vielleicht die Leute das Gefühl haben, dass es mehr Fehler sind als früher. Ne? Das ist schon so, weil natürlich früher, Christian hat es schon gesagt, wir hatten früher eine Zeitung, ja, und ein Korrektorat, das sich nur um dieses eine Produkt gekümmert hat und da natürlich dann in der Hochphase auch die wichtigen Texte Zeit hatte, die zu lesen. Heute sind wir online ständig, sekundenschnell müssen wir aktualisieren und dann will die letzte Aktualisierung soll ja dann auch noch mit in die Zeitung und dann geht noch mal wieder jemand ran, baut wieder einen Fehler ein, indem man drei rausnimmt, baut dann den nächsten ein und so weiter. Also das muss man sich, glaube ich, immer vor Augen führen, dass dieser Moment, wo man in Ruhe mal die Texte Korrektur liest, den gibt es einfach faktisch nicht mehr. Und da sind wir auch selber sehr unzufrieden, dass wir keine bessere Lösung dafür haben, keine Antwort darauf, wie wir es schaffen, diesen Schmerz, der uns natürlich selber beschäftigt jeden Tag, ne? Wie wir das irgendwie lösen können, ohne dass wir, was wir nicht können. Wir können nicht 300 Menschen einstellen, die Korrektur lesen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es was bringen würde, weil dieses Aktualisierungsding wird immer da sein. Also das ist das nur auch einmal gesagt, das ist etwas, was uns täglich genauso schmerzt oder wahrscheinlich noch viel mehr als als Sie da draußen, als Leserinnen und Leser. Und wo wir sehr, sehr stark daran arbeiten, endlich wieder besser zu werden. Und ich glaube, Sydney, du kannst uns erzählen, wie uns die KI dabei hilft, oder?
Ich wollte gerade sagen, also da, wo es die Leserinnen und Leser vielleicht hoffentlich als erstes merken, dass wir sehr viel intensiver KI einsetzen als Werkzeug, nicht zur Generierung von Inhalten, ist eben bei der Kontrolle von Rechtschreibfehlern. Denn da ist die KI sehr gut. Da gibt es technische Lösungen für, und Anke hat es gesagt, selbst wenn wir 300 Korrektoren einstellen, es gibt so viele Veröffentlichungszeitpunkte, das ist sozusagen durch menschliche Kontrolle nicht mehr in den Griff zu kriegen. Aber wir investieren jetzt nochmal in bessere KI, die auch Rechtschreibfehler und Grammatikfehler rausfiltern soll, und das sollten unsere Leserinnen und Leser auch bald spüren.
Christian, vielleicht eine weitere KI-Frage für dich. Alina Jolie fragt, KI übernimmt mittlerweile einen Teil der journalistischen Arbeit. Wie sieht der Journalismus der Zukunft aus und welche Textformen werden vielleicht wieder relevanter?
Ich weiß gar nicht, ob die KI Journalismus übernimmt. Das glaube ich gar nicht. Das habe ich ja eingangs gesagt. Das, was Journalismus ausmacht, wird zumindest immer ausgehend von dem technischen Zustand, in dem wir jetzt sind und dem, was man überblicken kann, wird immer auch etwas Handgemachtes und von Menschen Gemachtes sein, weil es geht um Menschen, und eine KI kann uns dabei immer helfen und kann uns da auch begleiten. Das schon, aber sie wird keinen Journalismus machen. Also welche Textformen? Ich glaube einfach, die Art, wie wir Informationen rüberbringen, wird sich verändern. Wie wir suchen werden, wird sich total verändern. Und ich glaube einfach, dass man vielleicht nicht mehr so auf Einzeltextbasis unterwegs ist, sondern dass man vielleicht irgendwann eher sozusagen in größeren Zusammenhängen ganz komprimiert Informationen kriegt. Dass man eine ganz andere Art hat, wie man vielleicht auch mit Apps und mit Seiten umgeht. So, das wird eine wichtige Rolle spielen. Natürlich das ganze Thema, was auch bei uns gerade ein großes Thema ist, wie nehme ich überhaupt die Inhalte auf? Also Lesen ist das eine, Hören ist natürlich gerade das ganz andere. Also mittlerweile nicht nur die jüngere Generation, auch zieht sich eigentlich quer durch die Altersgruppen, ist das Thema, ich will die Texte nicht mehr lesen, sondern hören, ein ganz großes Thema. Und auch das wird nicht so sein, dass wir da sitzen und die Sachen vorlesen, sondern auch das wird KI generiert sein. Vielleicht sogar mit den Stimmen von uns, aber das sind alles Dinge, wo ich sage, da wird uns auch die KI helfen, plötzlich einen ganz großen Schritt zu machen. Wir hatten hier vor ein paar Wochen den Land- und Genussmann. Ich wurde von so vielen Menschen, und zwar durchaus auch älteren Menschen, darauf angesprochen, wann kommt das endlich, dass ich mir die Sachen vorlesen lassen kann. Und man kann, glaube ich, sagen, das wird auf jeden Fall auch bei uns in den nächsten Monaten live gehen.
Ja, übrigens, hier gibt's noch ein Kompliment, und zwar von Dr. Thomas Jäger. Vielen Dank, lieber Herr Jäger. Auf Reisen lesen wir viele Zeitungen in größeren Größen. Wir sehen jetzt, wie gut die Umstellung des Tagesspiegels auf das neue Format war. Das freut uns sehr. Anke, Christian hat gerade angesprochen, gerade jüngere Leute wollen Texte lieber hören als lesen. Wie erreichen wir denn die jüngeren Menschen? Wir sehen ja, dass sich das Nutzerverhalten gerade in den jüngeren Generationen sehr stark verändert.
Ja, das ist ein total interessantes, also es ist ein Thema, mit dem alle Medienhäuser ein sehr Problem ist, groß gesagt, aber man muss sich damit beschäftigen, weil unsere klassische Printleserschaft, so sehr wir sie lieben, ist halt relativ alt, und das Printabo ist teuer, das wird sich, die junge Generation wird sich das nicht mehr leisten, das ist einfach so, ne? Da können wir uns drüber aufregen oder es betrauern, aber wir müssen uns damit beschäftigen und gucken, wie wir die Menschen erreichen. Und natürlich sind wir da, so was über Social Media und Podcasts und so, gibt es Formen, wie man eher jüngere Menschen erreicht. Aber die Frage ist dann auch, wie bekommt man die Menschen dazu, dass sie bereit sind, für Journalismus zu bezahlen? Denn das ist ja der Kern der Sache. Wir können nicht überleben, wenn die Menschen nicht bereit sind, dafür zu bezahlen. In Deutschland ist das, glaube ich, so bei 13%, dass die Menschen überhaupt sich vorstellen können, für Journalismus zu bezahlen. Ich sage dann immer, naja, ihr geht doch auch nicht ins Restaurant und fragt, ob ihr das Essen gratis bekommt. Also es ist ja, ne, das ist so eine gewisse, da ist am Anfang auch viel falsch gemacht worden mit der Einführung des Internets, und sind wir alle fröhlich online gegangen und haben unsere Inhalte verschenkt. Das fällt uns jetzt weltweit, aber es gibt auch durchaus Länder, wo die Zahlungsbereitschaft ein bisschen höher ist. In den USA ist es deutlich besser, in Skandinavien aber auch.
Über 30%.
So, ne, also es gibt so, und in Deutschland ist da auch was passiert in den vergangenen 10 Jahren. Und wir haben ein gutes Wachstum auch bei den Digitalabos, aber es sind natürlich auch andere Preise, ne? Also man zahlt deutlich weniger dafür. Insofern beschäftigen wir uns jeden Tag damit, wie wir neue Leserinnen und Leser erreichen können, weil wir sie natürlich vor allem mit unseren Inhalten überzeugen wollen. Und bei den jüngeren Menschen sind wir da, gerade was das Bezahlen angeht, noch nicht so optimistisch. Also wir sagen so, dass es so, wenn die Leute sich settlen, ne? Also wenn die anfangen, eine Familie zu gründen oder vielleicht gerade ein Kind bekommen haben, eine Wohnung kaufen oder so das Gefühl haben, ich bin jetzt hier angekommen und ich will jetzt zumindest für ein paar Jahre hier leben, dann denken sie auch darüber nach, ach, vielleicht könnte mir so ein Abo helfen. Bei der Schulwahl sind wir sehr gut, ne? Bei Wohnungsfragen, Verkehrsthemen und so. Also die großen Fragen der Großstadt. Ja? Und da merken wir auch, dass wir zum Beispiel gelesen werden von Leuten in München, in Stuttgart, in anderen großen Städten, weil die Themen eigentlich die gleichen sind. Es gibt immer Berliner Besonderheiten, aber die Themen sind ähnlich. Und da merken wir, dass wir, wenn wir da ansetzen, dass wir viele Leute von uns überzeugen können. Sind die jetzt jung? Naja, im Verhältnis zum Printleser ja, weil die eher 35 bis 45 sind, sagen wir mal so grob. Aber die sind halt keine 20. Und was das angeht, bin ich auch der Meinung, dass der Tagesspiegel vielleicht nicht ganz vorne dabei sein muss, um die 20-Jährigen zu erreichen, weil wir das gar nicht können. Wir haben... Also ich finde immer am schlimmsten, wenn sich dann jemand hinstellt und versucht irgendwie auf TikTok was zu machen, was aber gar nicht seine Form ist. Das heißt, da muss man auch ein bisschen gucken, dass man sich nicht lächerlich macht und auch worauf setzt man seine Chips. Ja, wir sind ein kleines Medienhaus, wir können nicht alles machen und im Moment gehen wir eher den Weg, dass wir so diese in der Mitte des Lebens die Großstädter im Kopf, die gerne Lust an der Debatte haben, die sich mit ihrer Stadt beschäftigen wollen und den großen Themen dieser Zeit, dass wir da dass es deutlich besser zu uns passt und wir da durchaus auch erfolgreich sind.
Mhm. Apropos Lust an der Debatte, hier gibt es ganz viele Fragen zum Thema Meinung, ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Ich komme gleich dazu, aber wir haben auch noch ein paar Fragen für dich, Christian, zum Thema Formate und eine Anregung, Thema Zustellung, leidiges Thema.
Machen wir selber.
Lieber Kaspar Seiber, das ist unser Vertriebsleiter hier für dich. Anregung von KT, da die Printausgabe nie ankommt. Oh. A, Zustellung an Abstellbox oder B, Gutscheine für Abonnenten der Printausgabe, die gegen eine Zeitung in einem Kiosk eingelöst werden können. Das, lieber Kaspar, für dich als Anregung. Hier eine Frage für dich, lieber Christian. Und zwar, wird es das Format Tagesspiegel Plus weiterhin geben? Wenn ja, ist eine Themenausweitung geplant.
Also ein Tagesspiegel Plus wird es auf jeden Fall geben. Das ist unser zentrales Abo-Produkt im Digitalen. Das ist etwas, was wir sehr stark im Fokus haben. Auch gucken, wie wir die Angebotspalette da erweitern können. Das ist auf jeden Fall unser wichtigstes Angebot. Und natürlich thematisch wird es so sein, dass es kommen Themen hinzu. Wir werden auch bestimmte Themen, die wir eh schon machen, nochmal deutlich vertiefen, nochmal deutlich mehr Formate und Produkte um bestimmte Themen herumbauen. Und insofern, das ist auf jeden Fall mit unser Core-Angebot, was im Zentrum unserer digitalen Entwicklung steht.
Hier ist eine Frage zum Thema Print. Werner Kühnemann fragt, wird es die Printausgabe weiterhin geben oder nur noch digital, was für mich bedeuten würde, das Ende meines Abos? Mhm.
Nein, also ich glaube, diese ganzen Debatten, wird es Print noch geben? Wann gibt es Print nicht mehr? Also in der Geschichte sozusagen der Medienträger ist ja selten irgendwas verschwunden. Also man kann hier um die Ecke in einem großen Kulturkaufhaus noch Musikkassetten kaufen. Das macht zwar kaum mehr jemand, aber es gibt es noch. Und ich glaube, so ähnlich wird es auch in Print sein. Ich glaube schon, dass es Printausgaben geben wird. Die Frage ist ja nur, wie verändern sich diese Printausgaben? Wie läuft die Zustellung, die Distribution? Das sind ja große Themen. Und ich glaube, gerade sowas wie eine Zeitung am Wochenende auf dem Sofa ist nochmal was ganz, ganz anderes als vielleicht eine Zeitung Montag früh für irgendwie Leute, die auf Arbeit gehen. Also ich glaube, das ist eher eine Frage, wie verändern sich bestimmte Dinge, als verschwindet das jetzt irgendwie alles? Das ist, glaube ich, gar nicht so der richtige Ansatz.
Also Ansgar Schulte fragt ja auch noch mal ganz konkret, wie lange wird es den gedruckten Tagesspiegel noch geben? Ein Ende ist nicht absehbar.
Naja, also wir haben weder ein Ende geplant, noch ist es absehbar. Und wie gesagt, ich glaube nur, das ist schon wichtig, auch nochmal zu sagen, wir arbeiten an diesen Produkten, wir arbeiten auch am Printprodukt weiter und gucken, wie kriegen wir das so hin, dass alle relevanten Inhalte sind, dass unsere Schwerpunkte da sind, dass es aber auch für uns so ist, dass wir es gut produzieren, effektiv produzieren können, um unsere Ressourcen so einzusetzen, dass wir das auch für Themen nutzen können. Man muss wirklich wissen, ganz oft ist es so, dass bei uns viele Leute da am Entstehen dieser Zeitung arbeiten, aber gar nicht so sehr am Kern, nämlich den Inhalten. Und das wollen wir einfach hinkriegen, dass mehr Leute wieder in die Lage versetzt sind, sich wirklich mit den Inhalten auseinanderzusetzen.
Stefan, hier jetzt eine Frage zum Thema Meinung und auch Erstarken des rechten Randes. Martina Rohrbach fragt, wie reagieren Sie auf den Vorwurf, zu linksliberal zu sein? Ich glaube, das bezieht sich nicht auf dich persönlich, sondern auf den...
Ich glaube es auch nicht, aber ich kann verstehen, dass das Menschen umtreibt. Denn es gibt ein Gefühl... von Leuten, die eher konservativ sind, nicht mehr gehört zu werden, nicht mehr ernst genommen zu werden und vielleicht auch ein ganz kleines bisschen moralisch abgewertet zu werden. Das müssen wir ernst nehmen. Ich finde, es ist nicht immer berechtigt, aber wie das mit Gefühlen ist, sie haben, sind ihre eigene Wahrheit und ihre eigene Realität.
Lustigerweise sehe ich gerade, dass da auch Kommentare drunter stehen. Marco Fechner schreibt, ich kenne eher die Kritik, der Tagesspiegel sei zu konservativ.
Interessant. Vielleicht ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Denn das bedeutet ja am Ende, dass wir in der Mitte stehen. Da gehören wir hin. Ich finde es gut, wenn wir nicht eindeutig verortbar sind. Und ich würde sagen, unsere Zukunft liegt darin, unerschrocken und unverzagt und auch unberechenbar zu sein und nicht von vornherein festgelegt. Denn das macht die Sache spannend. Und wenn es nicht spannend ist, dann wird es schwer.
Für dich als erfahrener Politikredakteur hier noch die Frage von Angelika Syring. Nach meiner Ansicht wird das Erstarken der AfD auch aufgrund der Artikel in den Medien gefördert. Wie sehen Sie das?
Ja, auch damit muss man sich, das muss man ernst nehmen. Auf der anderen Seite ist es so, die Dinge passieren, sie sind gravierend, wir müssen sie beschreiben. Vielleicht müssen wir sie nicht unbedingt dramatisieren. Was aber nicht unsere Aufgabe ist, ist sozusagen ihre Erfolge, so unangenehm oder erschreckend sie sein mögen, unter Tisch fallen zu lassen. Wenn das passiert, werden wir sie am Ende nur stärker machen. Das ist nicht das Ziel des Tagesspiegels, das kann ich hier für alle sagen. Hier gibt es keinerlei Sympathie dafür. Aber wir müssen einen Umgang finden, der hart, aber fair ist. Mhm.
Sydney, Stefan May fragt, warum wird online derart viel zensiert, was nicht gegen Richtlinien verstößt? Warum gilt Meinungsfreiheit immer nur für die Meinung der Zensoren?
Eine gute Frage, die ich aber vollumfänglich zurückweise. Ich habe jetzt diese Kommentare nicht gelesen, die konkreten, die da gesperrt wurden. Ich möchte aber sehr gerne das Team, das das macht, in Schutz nehmen, weil die nämlich sich sehr, sehr tiefgehende Gedanken darüber machen, was hier freigeschaltet wird in den Kommentarspalten und was nicht freigeschaltet wird.
Kannst du das für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht im Bilde sind, mal kurz erläutern?
Gerne. Also wir haben bei jedem Artikel im Tagesspiegel, übrigens als eine der wenigen Medien in Deutschland überhaupt noch, dürfen Leserinnen und Leser ihre Meinung dazu schreiben, Kommentare dazu schreiben, auch untereinander diskutieren. Das wird übrigens auch immer mehr. Wir haben immer mehr Leserinnen und Leser, die sich in diesen Kommentarspalten austauschen. Und wir haben ein System, das quasi jeder Kommentar, das ist juristisch auch notwendig, vorher geprüft wird. Ob das gegen irgendwelche Richtlinien verstößt oder gegen geltendes Recht. Und das Team geht dabei sehr weit. Ja, das ist, will ich auch nicht verschweigen, genau wie bei mir macht auch dieses Team mal Fehler. Aber im Großen und Ganzen gehen die an die Grenze dessen, was mit der Meinungsfreiheit übereinzubringen ist. Deswegen gerne auf den Hinweis dieses Lesers, ich schaue mir das im konkreten Fall gerne nochmal an. Grundsätzlich sehe ich das Problem bei uns überhaupt nicht.
Mhm. Ich würde gerne noch eine Sache dazu ergänzen. Es ist auch so, bei uns kommen ja auch keine Artikel, die wir schreiben, einfach so ungelesen auf die Seite. Also auch unsere Artikel, die wir schreiben, gehen durch eine Redigatur, gehen auch nochmal durch eine inhaltliche Prüfung. Und deshalb ist es natürlich genau so, dass auch Leserkommentare dahin gehen. Und dieses Team, was Sydney gerade völlig zu Recht beschrieben hat, geht dann auch immer in den Dialog mit den Leserinnen und Lesern. Sagt auch, pass mal auf, an der Stelle, das können wir so nicht machen aus Gründen A, B, C. Es gibt für alle nachvollziehbar eine sogenannte Netiquette, also sozusagen Grundregeln unserer Debatte. Und es ist auch kein Angriff auf eine Meinungsfreiheit. In diesem Land können ganz viele Meinungen geäußert werden. Und oft sind es Gerichte, die darüber entscheiden, ob ein anderes Grundrecht verletzt ist oder nicht. Aber wir als Medien, wir geben uns schon auch unseren eigenen Rahmen. Es kann sein, dass es Dinge gibt, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Das ist auch in Ordnung. Dafür gibt es ganz viele Plattformen, wo Menschen sich äußern können. Aber wir haben vielleicht den Rahmen so gesteckt, dass wir sagen, okay, das ist eben unser Spektrum, in dem wir uns bewegen. Das ist dann kein Angriff auf die Meinungsfreiheit, sondern das ist einfach das, was wir sagen, das sind unsere Richtlinien, das ist unser Spielraum. Und das ist mir schon wichtig, nochmal zu betonen, das Team, was dort sitzt, wirklich macht sich um jeden Kommentar intensiv Gedanken und geht in den Austausch. Und da kann es passieren, dass sie sagen, nee, lehnen wir ab. Es kann sogar passieren, dass wir mal Nutzer sperren und sagen, nee, tut mir leid, das ist jetzt so oft dagegen verstoßen. Kannst du überall anders machen, aber eben nicht bei uns. Mhm. Auch diese Freiheit nehmen wir uns. Aber das passiert dann eben im Dialog. Und wie Sydney sagt, wir haben über 5000 Kommentare täglich, Tendenz weiter steigend. Und wir publizieren wirklich viel. Es gibt eine rege Debatte, auch eine sehr gute Debatte. Also wer es nicht kennt, ich empfehle es wirklich, sich natürlich unsere Artikel durchzulesen, aber dann auch die Kommentare. Das ist wirklich gewinnbringend. Und wir versuchen gerade, ganz viele von diesen Kommentaren auch wieder bei uns einzuspeisen, weil da ganz viele Anregungen drinstecken für weitere Geschichten. Und das ist schon ein ganz wichtiger Asset, den wir da haben.
Mhm. Gabriele Flüchter fragt jetzt andersrum. Wie behindert der zunehmende Rechtsextremismus Ihre Arbeit?
Also natürlich ist das ein Thema, wo man sagen muss, das beschäftigt auch uns. Auch wir haben Kolleginnen und Kollegen, die natürlich in dem Milieu recherchieren und das ist nicht einfach. Das ist oft auch sicherheitsrelevant. Das sind Themen, wo wir mit den Kolleginnen und Kollegen natürlich intensiv im Austausch stehen und die Anfeindungen, die da passieren, die sind gravierend, weil das ist gar nicht nur sozusagen ein Angriff auf eine Person, das ist dann schon ein Angriff auf das grundsätzlich Herangehen von Journalismus. Ein Angriff letztlich auch da auf natürlich eine freie Presse und eine freie Meinung, eine Pressefreiheit. Und das ist etwas, was natürlich besorgniserregend ist, aber uns nicht davon abhalten wird, da weiter genau hinzugucken.
Henrik Zielosko hat eine Frage an dich, Anke. News Fatigue, verstehe ich Ihre Antwort so richtig, Frau Mürre, dass Sie die positiven Nachrichten nun wieder weniger nach vorne stellen, weil die negativen stärker nachgefragt werden? Mit welchem Ziel?
Nein, umgekehrt. Also es wird uns gespiegelt in Studien, in Umfragen, dass Menschen sich wegen der Fülle der negativen Nachrichten von Newsportalen, Medien insgesamt abwenden. Und das ist etwas, wo wir uns aktiv mit beschäftigen, zu gucken, wie kann man nicht einfach gute Nachrichten, die gute Nachricht an sich gibt es ja gar nicht. Eine gute Nachricht ist meistens auch für irgendwie eine schlechte Nachricht. Ja? Wie können wir mehr Angebote schaffen, die vielleicht ein bisschen ein ausgeruhteres Umfeld geben, ja? Lifestyle-Themen können das sein. Das kann aber auch eine Geschichte sein, wo einfach ein Mensch im Vordergrund steht, der, keine Ahnung, mit seinem Bus jemanden vom Sturm gerettet hat. Diese Geschichten, wo man das Gefühl hat, ach, es ist nicht alles immer nur Krieg und Zerstörung und was hat Donald Trump wieder gemacht, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen, sondern wir bieten eben aktiv, jeden Tag schauen wir, stimmt die Mischung? Macht das auch Spaß, bei uns auf die Seite zu kommen? Oder geht man da nach einer Viertelstunde deprimiert wieder raus, weil die Welt in Unruhe geraten ist? Das soll nicht sein, sondern die Leute sollen ja auch zu uns kommen, weil sie gerne sich auf unserer Seite, in unserer App oder welchen Kanal sie auch immer nutzen, bewegen oder ein Newsletter abonnieren. Und das ist damit gemeint, dass wir einfach gucken, dass die Mischung ein bisschen eine andere wird.
Alle Waldläufe können wir damit auch nicht abfangen. Das gibt Tage, an denen Absolut. Es nicht gelingt, eine optimistische Mischung hinzukriegen. Das ist dann so, das können wir nicht ändern.
Ich glaube, es ist auch gar nicht der Punkt, weil, jedenfalls sehe ich das so, weil ich glaube, dass du mit zwei guten Nachrichten nicht eine schlechte Nachricht wieder wettmachen kannst. Das ist nicht der Kern des Problems. Der Kern des Problems aus meiner Sicht ist, dass wir darauf achten müssen, dass wir nicht ein Gefühl der Hilflosigkeit hervorrufen. Und das machst du natürlich, wenn die Nachricht zum Beispiel ist, die Welt geht unter. Das wird sicherlich gut geklickt, aber da hat man im ersten Moment noch nichts von.
Ne? Allerdings nicht mehr lange.
Nein, Punkt ist aber, wenn es die schlechten Nachrichten gibt, die wollen wir auch nicht verschweigen, die werden wir weiterbringen, genauso wenig wie wir die positiven Nachrichten verschweigen. Was wir aber noch verstärkt machen müssen und wo wir schon sehr gut sind, das müssen wir aber noch besser rauskehren, ist, die schlechte Nachricht ist da, was mache ich denn jetzt damit? Wie kann ich die einordnen? Wie kann ich damit umgehen? Was kann ich, ohne dass das jetzt der Tagesspiegel als Unternehmen tut, aber wie kann ich die Leserin oder den Leser in eine Lage versetzen, eine Wirksamkeit zu spüren, so, aha, diese schlechte Nachricht ist da, so und so kann ich mich jetzt verhalten, wenn ich daran etwas ändern möchte. Dass wir einfach genau dieses Gefühl, ich werde beballert mit schlechten Nachrichten und dann sitze ich auf dem Sofa und fühle mich einfach nur hilflos und groggy, dass wir das vermeiden, indem wir eben genau die Anleitung und Einordnung liefern, für die wir auch stehen.
Christian. Ich will dazu noch kurz was sagen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass viele Leute sich gerade große Sorgen machen. Was macht Putin? Was steckt hinter diesen Provokationen? Und der Weg, damit umzugehen, ist vielleicht am besten, indem man einordnet, indem man aufklärt, was er tut, wie gefährlich das ist, ohne es zu dramatisieren. Mhm. Und das ist auch ein Beitrag dazu, die Welt nicht ganz so schwarz erscheinen zu
lassen. Mhm. Daran knüpft jetzt tatsächlich die Frage sehr gut an, die ich dann dir stellen würde, gerne Christian. Und zwar nochmal Dr. Thomas Jäger. Welchen Beitrag zur Stimmung im Land glaubt der Tagesspiegel mit seinem täglichen Bericht über alles, was in der Stadt und im Staat nicht gut funktioniert, zu leisten?
Ja, also es knüpft ja wirklich eins zu eins daran an. Das ist schon auch unsere Pflicht, dorthin zu gucken, wo Dinge nicht laufen und auch aufzuzeigen, dass bestimmte Dinge nicht laufen. Aber das ist eben nur die eine Seite oder beziehungsweise ein Teil des gesamten Spektrums. Das andere Spektrum ist eben, wie Stefan völlig zu Recht sagt, wir müssen schon auch gucken, was kann man denn tun? Wo sind denn Menschen, die vielleicht eine Idee haben, wie man es lösen kann? Wo sind vielleicht andere Städte, andere Länder, andere Unternehmen, die ein bestimmtes Problem schon gelöst haben? Was kann man davon lernen? Also man muss das eigentlich immer in Kombination sehen. Wenn wir nur da stehen bleiben und deskriptiv beschreiben, da gibt es ein Problem, dann haben wir auch ein Problem. Wenn wir es aber schaffen, diesen Sprung zu machen und wirklich nochmal zu erklären, warum ist es so, wie es ist, was sind die Lösungsansätze und vielleicht dann, das was Anke sagt, auch den nächsten Schritt zu machen mit einem Stück auch eine Inspiration, vielleicht auch die Menschen zu zeigen, die sich vielleicht mit dem Problem überhaupt erstmal beschäftigen und auch vielleicht deren Struggle irgendwie zeigen. Aber zu sagen, nee, es gibt Leute, die kümmern sich darum, die versuchen da eine Lösung zu finden. Ich glaube, dieses Spektrum abzubilden, das ist halt total wichtig. Und da gehört am Anfang das Problem eben dazu, aber eben auch die ganze Kette. Und ich glaube, dann erfüllen wir da auch einen Auftrag, den wir in die Gesellschaft hinein haben.
Aber ohne Problembeschreibung wird es auch gar keine Lösung geben und auch keinen Lösungsdruck. Denn wenn wir 5 Tage lang nicht berichten, dass der Tiergartentunnel geschlossen hat, bleibt am 6. auch zu. Ja. Und das sollten wir vermeiden.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also dieses Momentum, natürlich unsere Berichterstattung erhöht ja auch auf diejenigen Druck, die das Problem wirklich lösen müssen. Ne? Anke hat es vorhin gesagt, aus dem Checkpoint, dass die Beispiele, ja, würde da keine öffentliche Plattform da sein, dann würde erst recht nichts passieren. So, also das ist durchaus ein komplexes Gebilde, aber insofern, wenn man sich als Medium und wir als Tagesspiegel werden das auf jeden Fall noch intensiver tun, nicht nur auf diesen einen Aspekt konzentriert, dann glaube ich, wird man eben seinem Auftrag auch gerecht.
Rainer Bücken fragt konkret zur E-Mobilität. Der Tagesspiegel hat jahrelang die E-Mobilität mit billigen Argumenten niedergeschrieben und die spuken noch immer in den Köpfen herum. Jetzt wundert man sich, dass die Nachfrage sich in Grenzen hält. Sieht die Chefredaktion eine Mitverantwortung?
Also, da bin ich bei Sydney. Ich nehme das zur Kenntnis und weise es brüsk von uns. Ich glaube nicht, dass wir einen Mangel haben an, wie wichtig ist E-Mobilität, wie wichtig ist sozusagen die Transformation der gesamten Automotive-Branche. Wir haben einen eigenen Background, einen eigenen Newsletter, der sich mit E-Mobilität auseinandersetzt. Aber natürlich gehört es dazu zu sagen, ja, man braucht das, aber es gibt noch Probleme, die auf dem Weg dorthin. Also das ist ja nun mal faktisch nicht von der Hand zu weisen. Sei es die Ladeinfrastruktur, sei es die Frage, was sind das eigentlich für Autos, wie familienfreundlich sind die an manchen Stellen. Es gibt einfach Themen, die müssen wir beleuchten. Das heißt ja aber nicht, nur weil wir ein kritisches Wort an einer bestimmten Stelle äußern, dass wir deshalb sozusagen die gesamte E-Mobilität irgendwie in Bausch und Bogen verurteilen. Ich glaube auch nicht, dass das so ist, dass wir wirklich die ganze Zeit die E-Mobilität irgendwie runterschreiben würden. Wir waren die Ersten übrigens, die hier im Haus 2013 einen großen Gipfel gemacht haben zur E-Mobilität über mehrere Jahre, wo wir die ganzen Stakeholder hier zusammengeholt haben, die Politik, die Wirtschaft, die Wissenschaft, um genau an dem Thema das Thema zu bearbeiten, wie kann es denn gelingen, da eine Transformation hinzukriegen? Also deshalb würde ich sagen, das mag vielleicht ein punktueller Eindruck hier und da gewesen sein, aber mit Sicherheit nicht in toto.
Hier gibt es noch eine Anregung. Ich finde die Tagesspiegel-App unübersichtlich, da identische Artikel an diversen Stellen mehrfach auftauchen. Ich wünsche mir einen Filter, um nur tagesaktuelle Artikel abrufen zu können. Reinhard Rehr, Ihre Anregung ist angekommen. Wir nehmen sie gerne mit.
Da würde ich trotzdem gerne noch was zu sagen, weil das ein total wichtiger Punkt ist. Das zeigt übrigens auch, wie sich Medien, unter welchen Herausforderungen stehen, wie sich Medien wandeln. Nur an diesem kleinen Beispiel. Uns ärgert das auch. Gerade Sydney ist mit mir sehr intensiv immer mit unserer Tech-Unit in Kontakt, wie wir das hinkriegen. Es gibt Möglichkeiten, das viel besser zu machen. Aber man muss sagen, heutzutage ist es eigentlich so, dass sich Medien ganz radikal natürlich auch ein Stück weit dahingehend wandeln, dass der gesamte Tech-Bereich viel, 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 viel wichtiger wird. Wir werden immer im Kern Medien und journalistische Unternehmen bleiben. Es ist nicht, dass wir uns zu einem reinen Tech-Unternehmen wandeln, aber der Anteil dessen, welche Rolle Entwickler, sogenannte Produktmanager, aber Leute, die dann auch in der Lage sind, schnell die technologischen Produkte weiterzuentwickeln, das ist etwas, wo wir einfach noch viele, viele Schritte gehen müssen. Wir beim Tagesspiegel, aber ich glaube auch insgesamt die Medienbranche. Weil natürlich, das sieht man ja daran, die Ansprüche werden andere. Sie sind es gewohnt, mit einem iPhone oder mit einem Android-Gerät wirklich super zu navigieren. Es gibt wahnsinnig viele gute Apps auf dem Markt, die einfach einen Standard setzen, den wir auch erfüllen müssen. Und da ist so eine Banalität, wie ich sehe, alles doppelt und dreifach, natürlich mega ärgerlich. Und auch uns ärgert das wie verrückt. Ja? Also ich meine, in die Zeitung, da passiert das zwar auch mal, dass wir eine Geschichte reinpacken, aber das ist dann wirklich eine totale Ausnahme. Und bei uns passiert das manchmal jeden Tag und das ärgert uns massiv. Wir sind da dran, aber es ist völlig klar, das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass Medien eben wirklich eine quasi mehr oder weniger Fusion hinkriegen zwischen Journalismus und Tech. Das ist einfach ganz, ganz wichtig.
Anke, auch für dich eine ganz konkrete Anregung und zwar zum Thema Checkpoint. Besteht denn die Möglichkeit, zu den Berliner Schnuppen von Naomi, die Schnuppen von Naomi Fern, auch die täglichen Karikaturen von Klaus Stuttmann in den Checkpoint anzuwenden?
Das könnte man machen, ist aber, glaube ich, also es sind einfach zwei unterschiedliche Formate. Ne? Das ist, wäre wahrscheinlich beim Stuttmann gar nicht so einfach, weil das ein bisschen zu groß ist für das Newsletter-Format. Könnte man mal ausprobieren. Aber an der Stelle, Stuttmann ist ja eher derjenige, der das Weltgeschehen, das Überregionale zeichnet. Genial, wie ich finde. Und Naomi ist die Comiczeichnerin, die das ganz kleine Berliner Geschehen wunderbar zeichnet. Und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar und froh, dass wir sie beide haben, weil sie sich ganz wunderbar ergänzen und das würde ich, glaube ich, an der Stelle auch so belassen.
Allerdings muss man dazu sagen, ganz kurz nur, dass wir seit kurzem die Stuttmann-Karikaturen überhaupt auch erst online verfügbar gemacht haben. Die waren früher nur im E-Paper und in Print. Und Anke, wenn du ab und zu mal einen Link einbauen willst zu diesem anderen Auftritt von
Stuttmann. Durchaus schon gemacht, da bin ich mir sicher.
Vielleicht wäre das ein Kompromiss, bei dem man mal nachdenken kann.
Also vielen Dank für die Anregung an Herrn oder Frau Thiesmeier. Anke, eine Frage zur Zukunft des Journalismus. Und zwar, wie muss sich denn die journalistische Ausbildung verändern oder hat sich bereits verändert in unserem Volontariat, um mit künftigen Herausforderungen, zum Beispiel mit KI, fertig zu werden?
Also die Ausbildung hat sich, glaube ich, seitdem wir alle Volontäre waren, also das ist ja, glaube ich, auch eine Besonderheit, dass hier drei Menschen in der Chefredaktion stehen, die alle hier im Haus ausgebildet wurden, zu ein bisschen unterschiedlichen Zeiten. Christian und ich fast gleichzeitig, Sydney, glaube ich, 5, 6 Jahre später. Da war das aber noch relativ gleich. Also da sind wir hier durchs Haus gelaufen, haben verschiedene Stationen gemacht. Da gab es auch mal hier und da ein Seminar. Aber eigentlich ist es, wenn wir ganz ehrlich sind, sehr viel so Learning by Doing gewesen. Das war auch super, weil letztlich ist es Handwerk, das man beim Machen lernt. Ja, man muss rausgehen, man muss schreiben, man muss es auch versemmeln, man muss Fehler machen und daran wachsen, redigiert werden und so weiter. Heute haben wir gerade noch, ich weiß gar nicht, seit 2 Jahren oder so, also relativ frisch, die Holzbring-Journalistenschule, wo wir sehr, sehr dankbar sind, wo wir alle Volontäre aus den verschiedenen Häusern, also Handelsblatt, Zeit, Wirtschaftswoche und Tagesspiegel zusammen, ich glaube, die machen so 3 Monate insgesamt pro Jahr, dass sie zusammen wirklich an einer Schule lernen, voneinander lernen. Wir haben auch den Austausch zwischen den Häusern mit gegenseitigen Stationen verstärkt. Und da haben wir schon den Eindruck, dass das Ganze nochmal auf eine ganz andere Stufe gehoben wurde. Also, dass da auch mehr von den Basics, wie schreibe ich eigentlich eine Nachricht, wie fange ich eine Reportage an, ohne dass ich, dass der Protagonist 3 Stunden im Kaffee rührt oder sowas. Ne? Also so Dinge, die einfach bei uns immer noch damals so, wir haben es irgendwie mitbekommen und jeder hat dann seine Schwerpunkte gesetzt, die jetzt dort eben sehr, sehr gut gebündelt sind und die Ausbildung, glaube ich, nochmal deutlich verbessert. Welche Rolle KI dort spielt an der Schule, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Du hast schon unterrichtet dort, Sydney, oder?
Ich habe da schon unterrichtet, glücklicherweise für alle Beteiligten nicht zu KI. ich glaube aber, dass das, was du gesagt hast, ganz, ganz wichtig ist, wie muss sich die Ausbildung da verändern? Ich glaube, dass wir nicht hinterherhecheln sollten zu schauen, dass wir jetzt das neueste LLM-Model schulen in der Journalistenschule, sondern dass wir genau an diese Basics, die du besprochen hast, da richtig rein investieren. Weil wenn du die Basics hast, dann kannst du darauf aufsatteln, neue Formate auch unterrichten, Podcasts, Datenanalyse, auch den Umgang mit KI und so weiter. All das kann dann gelehrt werden, aber es kann eben nicht gelehrt werden, wenn die Basis fehlt. Die muss da sein und in das andere investieren wir ebenfalls. Ich bin zu 100% sicher, dass, ich weiß nicht, wer ihn macht, dass es da auch Workshops zu KI gibt, aber die müssen auf eine solide journalistische Grundausbildung aufbauen.
Der Kern unseres Berufs, rauszugehen, was rauszufinden, mit Menschen zu sprechen, das kann uns niemand nehmen. Das wird uns auch die Technologie nicht nehmen können. Das ist der Kern von allem. Daraus entstehen die Geschichten und deshalb bin ich da ganz optimistisch.
Ja, hier gibt es nochmal eine Frage zur Seite 3. Hier, Reinhard Rea äußert großes Bedauern, dass es die Seite 3 nicht mehr gibt, mit weitergehenden Hintergrundberichten, die man anderswo so nicht fand. Und ich wünsche mir wieder mehr oder ausführlichere Hintergrundberichterstattung. Gibt es dazu Pläne?
Ja, also ich teile das Bedauern natürlich, weil das auch eins meiner Lieblingsformate war hier im Tagesspiegel. Wir haben diese Formate auch immer noch. Ich sehe aber ein, dass sie jetzt diesen Platz, diesen festen Platz, wo man das immer wieder findet und sich darauf verlassen kann, das dort zu finden, was einem auch einfach gemacht hat, das haben wir jetzt so nicht mehr. Wir haben diese Geschichten immer noch, aber sie sind verteilt, je nachdem, thematisch. Das hat Vorteile, aber es hat eben auch den Nachteil, dass es dafür keinen festen Platz gibt. Tatsächlich gibt es Überlegungen, weil das auch auf dem Lesermarkt, den wir hatten, häufiger gewünscht wurde, so digital einen solchen festen Platz vielleicht auch wieder zu schaffen, wo man eben hochwertige Hintergrundberichte, Reportagen und so weiter finden kann. Auch ein bisschen raus aus diesem News-Cycle, das mal länger steht, aber man sieht schon das Problem, der letzte Leser wünschte sich nur aktuelle Artikel, der nächste Leser wünscht sich die ausgeruhten Hintergrundstücke und so, aber wir arbeiten dran, beiden Lesergruppen ein Angebot zu machen, das ist so, ja.
Stefan, hier gibt es eine Frage zum Thema Nachdrehe. David Althammer fragt, wie greifen Sie Stories auch deutlich später nochmal zur besseren Einordnung auf, wenn es neue Erkenntnisse gibt, zum Beispiel, dass der Täter gefasst wurde oder es eine Entschärfung gab?
Also Nachdrehe ist ein Wort, das ich nicht so sehr gern mag. Das heißt, wir müssen etwas nachdrehen, wir haben womöglich etwas verpasst. Wenn es neue Erkenntnisse gibt, immer gut, dann können wir die einordnen. Gibt es eine neue Qualität, dann gibt es auch eine gute Geschichte. Gibt es nur etwas zu berichten, dann können wir es dabei belassen. Ja. Kommt drauf an, was es Neues gibt und ob man daraus auch eine neue Geschichte machen kann, mit einem neuen Ansatz, einer neuen Frage, die einen weiterführt. Sonst ist Nachdrehe vielleicht auch Abschluss.
Und eine zweite Frage dieses Zuschauers. Wie handhaben Sie die Praxisleitsätze zur Richtlinie 12.1 des Pressekodex, insbesondere bei Schlagzeilen und Überschriften?
Mag sich jemand melden?
Ja, also es gibt in diesem Kodex ja sozusagen, das ist eigentlich das, was Stefan ganz am Anfang gesagt hat, als es um die Frage ging der Effekthascherei, als es um die Frage ging, wie überzieht man in Überschriften, wie sind Überschriften, wie sprechen wir, sind sie irgendwie gedeckt vom Text oder ist es was ganz anderes, machen wir da eine andere Versprechung, als wir halten können. Das sind eigentlich Dinge, die wir natürlich in unserer Arbeit immer und immer wieder bei jeder Überschrift mehr oder weniger prüfen, ohne dass man jetzt da diesen Kodex daneben liegt und so abhakt, das ist jetzt 1:1. Und natürlich gibt es auch bei uns immer mal wieder Anfragen oder Beschwerden, ob wir da an der Stelle überzogen hätten, ob wir da eine falsche Konnotierung gesetzt haben. Damit setzen wir uns dann auseinander. Wir sind da auch immer wieder in Kontakt, auch mit dem Presserat. Das Interessante ist aber, wenn man sich dann auseinandersetzt, sind dann auch viele Dinge, die als Beschwerde beim Presserat landen, werden dann auch abgewiesen, weil natürlich auch jeder Kodex immer eine Auslegungssache ist und jeder Kodex auch einen Kontext braucht. Und insofern glaube ich, das ist was man in der Ausbildung lernt, aber was man eben in der täglichen Arbeit im Newsroom lernt. Und das ist so, eine Überschrift dient ja nicht nur dazu, irgendwas zusammenzufassen, die ist schon auch ein Anreiz, liest das, das ist toll, das ist eine sehr wichtige, gute Geschichte. Und deshalb ist das immer so, dass eine Überschrift natürlich nicht alles abdeckt, weil wenn das so wäre, dann wäre es keine Überschrift, dann wäre es quasi der Text. Und insofern glaube ich, das ist immer eine Balance, die man da einfach achten und wahren muss. Und da liegen wir auch mal daneben. Das ist so. Aber ich glaube, uns gelingt es auch ganz oft. Insofern würde ich sagen, wir kennen den Kodex, wir nehmen ihn auch wahr, aber es ist nicht so, dass er ausgedruckt auf jedem Schreibtisch ist, sondern das hat man einfach im Bauch, im Herz und im Verstand und damit kommt man ganz gut hin.
Christian, wir sind schon fast am Ende unseres High Noon. Ich möchte dir zum Ausstieg eine Bitte stellen, und zwar den Blick in die Glaskugel. Ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, wo steht der Tagesspiegel in 80 Jahren? Die Leserin Alexandra Scheifgen fragt, wo steht er in 10 Jahren? Fangen wir mal mit 10 Jahren an und dann darfst du sozusagen die lange Perspektive aufzeigen.
Okay, also in 10 Jahren würde ich sagen, ist der Tagesspiegel auf jeden Fall auf dem überregionalen Markt deutschlandweit etabliert, ohne dass er seine Wurzeln hier in Berlin weder vergessen noch irgendwie verdürren lässt, sondern ganz im Gegenteil, wir sind hier verankert und diesen Anker werden wir noch viel, viel intensiver ausbauen. Ich glaube, es wird so sein, dass am Tagesspiegel dann einfach keiner vorbeikommt und wir uns aber eben auch gerade in vielen anderen deutschen großen und auch mittelgroßen Städten so etabliert haben, dass der Tagesspiegel dort auch als starkes, vor allem auch digitales Medium wahrgenommen wird, mit einer breiten Produktpalette, aber auch mit einem klaren thematischen Fokus auf große Gebiete, die sich im Politischen abspielen, im urbanen Leben abspielen und in Berlin abspielen. Und das, glaube ich, ist was, was man auf die nächsten 10 Jahre mindestens anstreben und ich bin mir auch ziemlich sicher realisieren kann.
Und in 80?
In 80 bin ich auch von überzeugt, dass es den Tagesspiegel noch gibt. Aber das würde ich mir nicht zumuten oder nicht anmaßen, weil wir wirklich ich meine, wir haben über technologische Entwicklung gesprochen. Das ist unfassbar rasant. Und ich glaube, niemand wird in der Lage sein zu sagen, wie es in 80 Jahren, wie man überhaupt Informationen aufnimmt, welche Gadgets und Geräte man hat. Hat man überhaupt noch Geräte? Hat man irgendwas implantiert, was einem die Sachen quasi direkt reinbläst? Das ist total unklar. Ich bin aber ganz fest davon überzeugt, dass es in 80 Jahren noch Journalismus gibt. Gäbe es ihn nicht mehr, würde es auch keine Demokratie mehr geben. Und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass es die Marke Tagesspiegel noch geben wird und würde dann wahnsinnig gerne Mäuschen spielen, wenn es denn ginge, wenn dann hier unsere aller Nachfolger hier stehen und erzählen, wie das so vor 80 Jahren vielleicht gewesen sein könnte.
Genau, ich würde mal vermuten, in 80 Jahren Tagesspiegel dann ohne uns fünf, aber vielleicht noch mit Donald Trump und Xi Jinping auf der Titelseite, weil die haben sich ja neulich darüber ausgetauscht, wie man unsterblich wird.
Absolut.
Um Gottes Willen.
Wir sind damit leider am Ende dieses High Noons angelangt. Vielen Dank an Christian Tretbar, Anke Mürre, Stefan Haselberger, Sydney Gennies und vielen Dank auch an Niklas Krenig und Hilda Lücke für die technische Betreuung und vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch an Sie fürs fleißige Mitdiskutieren. Vielen Dank auch für die vielen anderen Anregungen und Fragen, die Sie noch in den Chat geschrieben haben. Wir werden uns die im Nachhinein noch anschauen und versuchen, darauf zu reagieren. Und ich darf Sie auch gleich zum nächsten High Noon einladen. Der findet am Dienstag, den 7. Oktober statt. Am zweiten Jahrestag des Terrorangriffs auf die Hamas wollen wir nämlich auf die Frage blicken, wie geht es weiter in Nahost? Und ich freue mich sehr darauf, zu diesem Thema dann die Nahost-Experten Richard Heim-Schneider, Ulrike Freitag, Bente Scheller und meinen Kollegen Christian Böhme hier begrüßen zu dürfen. Und ich würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Jetzt wünsche ich Ihnen bis dahin alles Gute und erstmal ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Nein.